Deutschlandfunk. Das Feature.
Rathaus Köln, 20. Oktober 2017. In einem Konferenzraum warten rund 40 Journalisten und Kameraleute auf Doğan Akhanlı, einen türkischen Schriftsteller und deutschen Staatsbürger, wie er sich selber bezeichnet.
2 Monate zuvor hatten ihn mit Maschinengewehren bewaffnete Polizisten in seinem Urlaubshotel im spanischen Granada völlig überraschend verhaftet. Die türkischen Behörden hatten ihn über Interpol zur Fahndung ausgeschrieben, wegen angeblicher Beteiligung an einem Raubüberfall, den linksextreme Terroristen 1990 begangen haben sollen. Der Arm des türkischen Präsidenten reicht weit. Der spanische Staat reagierte flexibel. Ein Richter ließ Doğan Akhanlı nach einem Tag Haft frei, unter der Auflage, Spanien nicht zu verlassen.
Dann kommt er herein. An seiner Seite die Kölner Oberbürgermeisterin und ihr Pressesprecher. Doğan, auf den ersten Blick ein eher unauffälliger Mann, mittelgroß, leger gekleidet, wie so häufig ein Lächeln im braun gebrannten Gesicht.
Ich bin mit der sehr fröhlichen Stimmung nach Deutschland gekommen. Ich habe mein Buch beendet dort und das war auch ein Manifest von mir gegenüber der türkischen Regierung, dass sie durch die willkürliche Verfolgung können sie mich nicht kaputt schlagen. Das ist vorbei. Sie können mich nicht fertig kriegen in der Vergangenheit und jetzt überhaupt nicht. Und meine Abwehr ist ja, dass ich schreiben kann. In Spanien, diese Festnahme hat mich wieder dazu gebracht oder gezwungen sozusagen, jetzt ist die Zeit, jetzt kann ich von meiner eigenen Geschichte auch nicht mehr weglaufen.
Ich flüchte mich ins Schreiben. Der türkische Schriftsteller Doğan Akhanlı. Ein Feature von Birgit Morgenrath.
Granada, 19. Ağustos 1936. Lorca.
4 Monate nach seiner Freilassung im Kölner Literaturhaus. Der Saal ist bis zum letzten Platz gefüllt. Viele Freunde sind gekommen. Doğan liest zum ersten Mal aus seiner Autobiografie. Verhaftung in Granada oder treibt die Türkei in die Diktatur?
Granada, 19. August 2017, Untersuchungshaft in Granada. Nach der Abnahme der Fingerabdrücke begriff ich, dass es richtig ernst wurde. Ein Beamter wollte mich mit Plastikhandschuhen abtasten. Immerhin musste ich mich nicht völlig entkleiden. Ich mag es nicht, von Erinnerungen eingeholt zu werden. Dann hörte ich ein vertrautes Geräusch. Eine metallene Zellentür wurde geöffnet. Es war soweit. Ich war dabei, in einem mir unbekannten Ort, über die Schwelle in eine mir allzu bekannte, vielschichtige Vergangenheit zu treten. Noch bevor ich meinen Fuß auf den Betonboden der Zelle gesetzt hatte, begann die Übelkeit. Eine aus alter Zeit vertraute Übelkeit. Ein beständiger Brechreiz, der sehr, sehr lange zurückreicht in meine Jugend. 42 Jahre ist es her, dass ich zum ersten Mal in eine Zelle gesteckt wurde am 18. Mai 1975.
Ich kenne Doğan seit Mitte der 90er Jahre. Immer wieder hat er im Freundeskreis von seinem Leben erzählt, bruchstückhaft. Aus seinem Buch erfahren wir nun im Zusammenhang, was ihm, dem politischen Aktivisten, Gefangenen, Flüchtlingen und Erinnerungsarbeiter widerfahren ist.
Wenn man in spanischer Zelle ist, weiß ganz genau, 100%, hier kann keiner mehr fassen und nie wehtun, trotzdem die Übelkeit danach, dass ich krank geworden bin, dass ich so einsam gefühlt habe, da war ich krank einfach. Und dieser krank zu sein, hatte natürlich mit gesamte Vergangenheit zu tun gehabt, weil die gesamte Erinnerungen wieder erwacht sind.
Schon immer hat mich beeindruckt, wie gelassen, ohne Groll und Verbitterung Dorhan über seine Lebens- und Leidensgeschichte sprechen kann. Rachegedanken liegen ihm fern. Wie hat er ihnen entgehen können? Wir treffen uns an einem sonnigen Tag im Kölner Bürgerzentrum Alte Feuerwache.
Hallo, Herr Akademie. Ich habe schon von Ihnen gehört und auch ein Interview.
Man kennt ihn hier und freut sich, ihn zu sehen. In den 90er Jahren hat der anerkannte politische Flüchtling bei TÜDAI, dem Menschenrechtsverein Türkei Deutschland, im Bürgerzentrum ein wenig Geld verdient. Dorhan spricht von Fassel, seinem Roman, der 2010 nur in der Türkei erschien. 35 Jahre nach seiner ersten und 25 Jahre nach der zweiten Erfahrung mit Folter.
Lange Zeit habe ich nicht gesprochen, aber nach dem Schreiben Schritt zu Schritt, da fühlte ich mich bereit und ich brauchte diesen Schutz nicht mehr. So lange habe ich gebraucht.
Ein Linksintellektueller im Exil vertraut seinem Sohn an, was er jahrelang für sich behalten hat. Er erzählt von dem Folterknecht, einem, der offenbar Musikliebhaber ist. Nach den Tagen der Folter holt ihn dieser Polizeichef nachts aus der Zelle und spielt ihm auf seinem Instrument Fassel vor. Die höfische osmanische Kunstmusik, ein Wechsel von instrumentalen und gesungenen Stücken. Sein Opfer muss die Tonarten der Fassel bestimmen und weiß nicht, ob es wieder gefoltert wird. Eine sadistische Prüfung.
Also ich weiß die Motivation von diesem Mann nicht. Warum hat er so eine Vergnügung für ihn? Jede Nacht mich aus dem Zelle holt und dann sein Musikkunst dargestellt und dann versucht, mit mir über die Musik zu kommunizieren. Das habe ich selber erlebt. Ich habe das Hauptgeschichte gemacht, diese beiden Männer. Ja? Und ich wollte wissen, wenn sie beide erzählen möchten über diese Musikstundenzeiten in einem Folterraum. Folterort habe ich Fasserland genannt. Wie erzählen Sie denn überhaupt?
Im Roman erinnern sich zwei Männer in Monologen an diese bizarren Verhöre. Das Buch ist in der Mitte geteilt und kann gewissermaßen von vorn und von hinten gelesen werden. Beide Protagonisten erzählen aus einer Opferperspektive. Der eine suchend mit langen Pausen, der andere expressiv, flüssig. Am Ende hat sich einer der beiden als Folterer überführt, und zwar der, der leichter über das vermeintlich Erlebte sprechen konnte.
Vielleicht, weil ich tatsächlich nicht erzählen konnte von der Opferseite, weil diese Seite zu mir zu näher war, habe ich als Literaturform ausgewählt. Dass er nicht erzählen kann einfach. Er kann einfach nicht. Und dann die andere Seite ist sehr gut gelungen. Man sieht diese Figur sehr deutlich. Wie grausam kann er sein und wie liebvoll kann er auch sein. Und er rechtfertigt. Und diese Überheblichkeit sieht man auch bei ihm. Dieses Buch schockierend, weil ich nicht die Folterer als kranker Mann dargestellt habe, sondern einen netten, humorvollen Vater und Musikliebhaber. Ja? Und war schwierig, aber in der Realität wissen wir aus, andere Tätergeschichten, sie müssen nicht krank sein, sie müssen nicht grausam sein im Privaten, hindert nicht, dass sie in anderer Ort so grausam sind.
Was sind das für Menschen, frage ich den Freund Dorhan. Und wie immer in unseren Gesprächen sucht er aufrichtig nach einer Antwort. Oft erwähnt er, dass er lange über eine Sache nachgedacht habe. Etwa darüber, warum er diesen Folterer nicht hassen kann. Der Grund scheint fast banal. Den Gefangenen sind die Augen verbunden.
Meine Erklärung aus zwei Gründen. Erstmal, es gibt keine konkrete Gesicht und Gestalt, das ich hassen kann. Nur eine Stimme, und die Stimme war auch ja nicht sozusagen schlecht. Ja? Also diese Musik, die er gesungen hat, das war wunderbar. Zum Beispiel, ich habe lange Zeit kein Fassel gehört. Also irgendwie war natürlich auch ein Problem, dass man auch die Musik schuldig findet. Aber während der Schreiben habe ich versucht, die Musik zu hören und dann gehört, und irgendwie habe ich auch mit der Musik wieder Frieden verschlossen.
Dohan will sich mit diesem Roman nach langen Jahren des Schweigens auch seinen Kindern mitteilen.
Wenn ich auch nicht mit meinem Sohn reden kann und mit der Tochter, dann wenigstens schriftlich irgendwann, vielleicht kann er auch entziffern, was der Roman ist, also Teil der Fiktion, was der authentische Fälle wäre, wenn er bestimmte Informationen zusammenbringen würde.
Das Buch ist in der Türkei der ersten, noch demokratischen Erdogan-Jahre schnell ausverkauft. Eine zweite Auflage wird nicht gedruckt. In Deutschland ist Fassel bisher nicht erschienen.
In den meisten seiner Werke beschäftigt sich Dohan intensiv mit den Beziehungen zwischen Tätern und Opfern staatlicher Gewalt. Verdrängung, Erinnerung und Aufarbeitung sind zu seinem Lebensthema geworden.
Dohan Akanlı war viermal Opfer türkischer Regime. 1975 fünf Monate lang, 1985 zweieinhalb Jahre, 2010 und 2017 jeweils vier Monate.
Die Nacht im spanischen Gefängnis weckt Traumata.
In das Kellergeschoss mit den Zellen drang kein Tageslicht. Das Einzige, was mich von einer Maus unterschied, die an einem rostigen Stück Eisen herumknabberte, war, dass die Zeit, die ich zermalmen wollte, mehr Widerstand leistete als das Eisen. An diesem unwirklichen Ort katapultierte ich mich, wie ich es 2010 in meinen Gefängnisnächten ebenfalls häufig getan hatte, in die Geborgenheit, an einen sicheren Ort, in mein an der Grenze zu Georgien liegendes, von Bergen eingezwängtes Geburtsdorf in die Tage meiner Kindheit.
Nach Schafschat am Schwarzen Meer, wo Dohan Akanlı 1957 geboren wurde. Sein Vater war der einzige Lehrer dort und hat, so wie es die kemalistisch-laizistische Bildungspolitik vorschrieb, nicht nur die Kinder unterrichtet, sondern auch die erwachsenen Analphabeten. Dabei hatte er seine zukünftige Frau, Dohans Mutter, kennengelernt. Eine bemerkenswerte Frau, die von ihren vier Kindern bis heute sehr geliebt wird. 1993 ist sie gestorben.
Meine liebsten Erinnerungsbilder an meine Mutter haben immer mit Büchern zu tun. Mutter musste ihre Liebe zu Büchern auch meinem 10 Jahre älteren Bruder weitergegeben haben, meinem ewigen Vorbild, der ein Leben lang damit beschäftigt war, mich zu beschützen, meinem geliebten Erdal Abi, der damals in einem Lehrerinternat studierte. Er schickte oft Buchpakete ins Dorf. Mutter begnügte sich nicht damit, die Bücher selbst zu lesen. Nachmittags sammelte sie uns Kinder um sich und las uns vor. Als ich mit 12 Jahren das Dorf verließ, um aufs Gymnasium zu gehen, war ich auf all das fremde Leben vorbereitet, das dank der Romane längst Einzug in unser Dorf gefunden hatte. Deshalb haben mich weder in Ankara noch in Istanbul noch viele, viele Jahre später in Köln all die anderen Lebensweisen befremdet, die mich erwarteten.
Ich treffe Dohan diesmal in einem Museumscafé in Köln. Er hat viel zu tun. Seit der spektakulären Verhaftung in Granada ist er ein gefragter Schriftsteller, derzeit auf Lesereise mit seiner Autobiografie.
Sie hat gespürt, Lesen ist gut. Ja? Die Bücher waren ja die Klassiker sozusagen. Von Tolstoi, Dostoevsky, Emil Zola und Hugo und Mann, Thomas Mann. Heinrich Hein war auch dabei, Stefan Zweig war dabei. Und aus England war Charles Dickens und die Bronte-Schwestern. Und aus USA war Jack London und John Steinbeck, die in meinem Kopf geblieben ist. Meine Mutter ist auch dann süchtig geworden, also lesesüchtig. Sie haben diese Lesesucht auch Nachbarnfrauen übertragen, dass sie auch unter sich auch Wettbewerb gemacht haben. Ja? Wer liest schnell, wer erzählt besser, das war der Wettbewerb.
In dem beschaulichen Dorf in den kaukasischen Bergen, ohne Fernsehen und mit wenigen Zeitungen, ist die Literatur das Tor zur Welt. Hochhäuser, den Eiffelturm und überhaupt dieses faszinierende Europa malen die Dichter mit Worten in die Köpfe ihrer Leser.
Mit 12 Jahren zieht Doğan Akanlı zu einem älteren Bruder nach Istanbul und beendet dort die Schule. Später schreibt er sich an der Universität von Trabzon ein. Er will Geschichte und Pädagogik studieren. Als 18-Jähriger, im Mai 1975, kauft er an einem Kiosk die Zeitschrift mit dem Roten Stern, eine legale linke Tageszeitung, wird auf der Stelle verhaftet und ins Polizeipräsidium verfrachtet. Er wird 11 Tage lang vernommen und gefoltert.
In der hintersten Ecke der Zelle, in die ich hineingestoßen wurde, sah ich eine Decke. Als die Tür laut hinter mir zufiel, stand ich in absoluter Finsternis. Eine ganz andere, nie zuvor erlebte Finsternis. Eine Dunkelheit, die einem die Orientierung nimmt und den Boden, auf dem man tritt, unter den Füßen wegreißt. Das Beben meines Körpers konnte nicht von der Kälte herrühren, sondern nur von der Angst. Da erlebte ich zum ersten Mal, dass sich in der Zelle das Zeitgefühl verändert. Die Zellenwand musste von Schimmel aufgequollen sein. Die Decke, die ich im Dunkeln ertastete, um ein Zittern in den Griff zu bekommen, roch durchdringend nach Blut, Schimmel, Exkrementen und den Ängsten meiner Vorgänger. Ich erbrach mich.
Nach 5 langen Monaten wird der junge Mann freigesprochen.
Als ich auf freien Fuß gesetzt wurde, hatte ich nicht nur die Aufnahmeprüfungen für die Universität verpasst, sondern mir waren auch viele Wege versperrt. Seit jenem Tag war es mir nicht mehr möglich, meinen Frieden mit dem Staat der Türkischen Republik zu schließen.
Doğan Akanlı schließt sich der illegalen revolutionären kommunistischen Partei in der Türkei an. 5 Jahre später, am 12. September 1980, dem Tag des Militärputschs, bleibt dem Aktivisten nur der Weg in den Untergrund. Dort organisiert er weiter Demonstrationen, druckt Flugblätter und Zeitungen. In der Illegalität lernt er seine Frau Ayşe kennen, eine Krankenschwester, so wie er politisch engagiert. Das Paar bekommt einen Sohn, Can, und lebt zunächst relativ unbehelligt in Izmir an der Mittelmeerküste. Der junge Mann wird Fischer und lernt, Instrumente zu bauen. Dennoch, im Mai 1985 wird die Familie verhaftet. Vater, Mutter und der 1,5-jährige Sohn landen im Istanbuler Militärgefängnis.
Das ist es, was ich als meine erste Schuld bezeichne.
Was Doğan erleiden muss, behält er viele Jahre lang für sich. In Granada können wir erstmals lesen, was in der Folterzelle geschah.
Der Gefangene Doğan Akanlı hüllt sich in Schweigen, versucht, unter der Tortur nicht zu schreien. Frau und Kind sollen ihn nicht hören. Auch Ayşe wird schwer misshandelt, mit Schlafentzug und Dauerstehen an ein Heizungsrohr gekettet. Dann droht man Doğan, seine Lieben vor seinen Augen zu foltern. Der kleine Can schreit. Da verliert der Vater das Bewusstsein. Ayşe wird rabiat in den Bauch getreten, der Junge wird ohnmächtig. Beide werden ins Krankenhaus eingeliefert.
Doğan ringt mit sich, ist kurz davor, seine Freunde zu verraten, aber er schweigt bis zum Schluss.
Die Befragung dauerte 1 Monat. Meine Frau habe ich nach der Entlassung aus dem Krankenhaus nicht wiedererkannt. Meinen Sohn habe ich, da er noch während des Krankenhausaufenthaltes einem Verwandten übergeben wurde, lange Jahre nicht wiedergesehen. Als meine Frau ein Jahr später und ich 3 Jahre später freigelassen wurden, waren wir unter dem Erlebten Brotkrumen klein geworden.
Schreibt Doahan gut 20 Jahre später. Weitere 10 Jahre später zieht er eine selten freimütige Bilanz.
Erstens, meine politische Tätigkeit nach Jans Geburt nicht aufzugeben, obwohl ich spürte, dass er wichtiger war als meine politischen Absichten und mein Ehrgeiz, war, zumindest ihm gegenüber, ungerecht und verantwortungslos. Zweitens, es wäre viel besser gewesen, nach dem Putsch einen persönlicheren, individuellen Weg des Widerstands zu finden und mich statt der politischen Tätigkeit der Literatur zu widmen. Drittens, wäre Aisha nicht standhaft geblieben, hätte ich alle meine Freunde verraten können, vermutlich.
Zum Schreiben findet Doğan Akanlı erst nach seiner Flucht nach Deutschland 1991. Er ist 34 Jahre alt und landet mit seiner Familie in Köln, wo einer seiner besten Freunde aus seinem Heimatdorf lebt. Noch in der Türkei war seine Tochter Ceren zur Welt gekommen. Die Akanlis kommen zunächst in einem Flüchtlingsheim in Bergisch Gladbach unter, dann in einer Wohngemeinschaft. 2000 Kilometer entfernt von der Heimat.
Über das Erlebte schweigen sie. Und dann bricht in der Sicherheit des Exils die Ehe auseinander.
Ein Wunder, dass wir diese Flucht geschafft haben. Das ist unheimlich schwer, das alles so hinzukriegen. Und das haben wir gemacht. Und dann hier nochmal Herausforderung. Asylheimen, neue Sprache und so weiter. Da haben wir auch überwunden. Als wir dann geschafft haben, jetzt sind wir sicher, dann die Kraft zu zusammenleben war aufgebraucht.
Doğan findet Freunde unter politisch aktiven, meist linksorientierten Einheimischen und Immigranten. Aber er hat sich von ideologischen Gewissheiten verabschiedet. Wenn ihn Depressionen und Sehnsucht heimsuchen, fährt er stundenlang Fahrrad und setzt sich ins Café.
Ich brauchte auch Ruhe erstmal, weil ich wusste nicht einmal, was ich erlebt habe und jetzt gerade, dass wir in Deutschland sind. Was bedeutet er für mich? Später musste ich diese Frage zweimal mir stellen und Antwort suchen. Was bedeutet er für mich, die Geschichte für meine Generation, diese meine Ich-Gewalt-Geschichte? Was bedeutet er für mich als Literat diesmal dieselben Geschichte?
Er flüchtet sich ins Schreiben, fragend, undogmatisch, vielschichtig, bedachtsam.
Durch das Schreiben ist die Zeit verlangsamt. Und schreibt man ein Wort und einen Satz und bleibt da. Kann man nicht einfach weglaufen. Also wäre für mich, glaube ich, tödlich, wenn ich nicht geschafft hätte. Weil irgendwie war für mich der einzige Ausgang, dass ich mit dem Leben nochmal neue Beziehungen zu bauen. Ja? Also das Schreiben war wirklich wichtig, eher meine Rettung. Diese Romanform hat auch die therapeutische Seite. Und es gibt auch eine Kunst. Wenn für die Schriftsteller nicht bewusst ist, ist dann schädlich. Weil eine Seite habe ich mich bemüht, als Literat zu schreiben. Auf der anderen Seite, ich bin ja keine Maschine. Und deshalb jeden Satz, jede Assoziation, jedes Wort bringt mich wieder selber als Person in die Vergangenheit. Und musste ich darüber viel nachdenken, bearbeiten, nochmal bewerten, reflektieren und so weiter und so fort. Also doch, man schreibt einen Satz, denkt aber eine Million Sätze. Und diese Millionen Sätze ist für mich eine Therapie und die Literatur ist dieser ein einziger Satz.
Drei Tage vor Neujahr 1996 ist es soweit. Doğan, inzwischen als politischer Flüchtling anerkannt, beginnt mit einem Buch und gibt sich selbst das Versprechen, den Schreibtisch nicht eher zu verlassen, bis er eine Seite geschrieben hat, mit der er zufrieden ist.
In einer Nacht, eine ganze Nacht, konnte ich nur eine einzige Seite schreiben. Das war sehr mühsam und schmerzhaft natürlich, wenn man in 10 Stunden nur eine Seite verfassen kann. Und am nächsten Tag, als ich wieder wach war, dachte ich mir, du hast eine Seite geschrieben, heute Nacht kannst du zweite Seite schreiben.
Ganz selbstverständlich schreibt er in Türkisch. Er verschwendet nicht einen Gedanken an eine mögliche deutsche Leserschaft. Sein Adressat ist die türkische Gesellschaft.
Wenn ein Land dich gefoltert hat, da kannst du natürlich nicht mit liebvoll mit diesem Land umgehen. Als Land ist erstmal assoziiert nur Gewalt und Bosheit. Also ich suche eine Konfrontation weiter. Und ich wusste auch damals, wenn ich über die Genozid was schreibe, kriege ich zusätzliche Probleme wieder. Du erklärst wie eine Kriegserklärung durch die Schreiben.
Die gezielte Provokation Akanles findet sich im 3. Band der Trilogie Die verschwundenen Meere, dem 1. und zugleich umfangreichsten Werk des neuen Schriftstellers. Die 1. beiden Bände heißen Die Mohnblumen und Warten auf das Meer und befassen sich mit den Militärdiktaturen in der Türkei in den 70er und 80er Jahren, mit dem Verschwinden vieler Oppositioneller. Im 3. Band, Die Richter des jüngsten Gerichts, der 2007 auch auf Deutsch erschienen ist, bricht Doğan Akanlı als erster seiner Zunft das Tabu der staatlich verordneten Geschichtsklitterung in der Türkei. Er schreibt über den bis heute hartnäckig verleugneten Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich, über die Massaker und Todesmärsche der Jahre 1915 und 1916 mit 1,5 Millionen Opfern.
Im Roman muss der weise und unsterbliche Zeitreisende Ümit Bay das Grauen bekunden.
Die Leichen tanzten in ihren blutgetränkten Kleidern, mit ihren herausgerissenen Gedärmen, abgerissenen Armen und Beinen, grotesk verdrehten Nasen und ausgestochenen Augen. Die Haare aller nackten oder halbnackten Leiber der sich vor Hunger windenden, schmollenden Kinder, der Mütter mit versiegten Brüsten und Tränendrüsen, der vergewaltigten Mädchen und Alten mit vorspringenden Rippen waren rot wie Feuer. Ihre Gesichter waren beladen mit dem Schmerz, dass der Tod sich verspätet hatte.
Ein sehr poetisches, eigentlich bilderentwerfendes Schreiben, auch sehr farbenprächtig, Farben spielen da eine große Rolle, gerade bei Richter des jüngsten Gerichts.
Die Literaturkritikerin Insa Wilke kennt Doğan Akanlı gut.
Als ich das gelesen habe, da ging es mir so, dass ich erstmal verwirrt war, weil die Schreibweise natürlich eine sehr spezielle ist bei Doğan Akanlı. Das ist kein geradliniges Erzählen, sondern typisch für ihn ist, dass er Zeitebenen, dass er Perspektiven sehr stark wechselt. Und man muss sich darauf einlassen und wenn man das tut, ohne den Anspruch, jetzt sofort jeden Sprung zu verstehen, nachzuvollziehen, dann kann man sich dem auch überlassen und versteht auf der intuitiven Ebene auf einmal sehr viel über die eigene Realität und historische Erfahrung.
Die Abgründe lassen sich eben nicht chronologisch erzählen. Sie sind Teil einer sich wiederholenden Vernichtungspolitik an den eigenen Bürgern, an den türkischen Griechen, an den Kurden und den Aleviten aus Dersim während der Massaker 1938. Sie zeigt sich auch am zynischen Umgang mit den türkischen Juden während der Shoah.
Diese Großverbrechen an den ethnischen Minderheiten im eigenen Land widersprechen dem Gründungsmythos der modernen Türkei von den sogenannten Befreiungskriegen gegen imperialistische Mächte. Mitglieder der nationalistischen Jungtürkenpartei, die den Völkermord nach außen hin unter der Legende einer Umsiedlung planten, gehörten zur Elite des neuen Staates. Die obersten Gewalttäter Enver Pascha, Cemal Pascha und Talat Pascha genießen bis heute Staatsehren, obwohl sie 1919 in Istanbul in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden waren.
Ich wollte mich selber retten aus dieser Geschichte und ich habe so schnell geschrieben, weil ich Gefühl hatte, wenn ich in der kurzen Zeit nicht schreibe, dann konnte ich dieses Buch niemals beenden. Das war ein richtiger Kampf und die Kraftprobe.
Nach anderthalb Monaten ist der letzte Band der Trilogie fertig. Doğan Akanlı erhält Drohungen der türkischen Geschichtsleugner auch in Deutschland. Er wird als Vaterlandsverräter und Nestbeschmutzer beschimpft. Türkische Massenmedien titulieren ihn wegen seines Geburtsortes an der georgischen Grenze als armenischen Bastard. 1998 wird er ausgebürgert. Mundtot hat ihn das nicht gemacht. Im Gegenteil. Er schreibt noch produktiver. Romane, Krimis, Theaterstücke und findet weiterhin Verlage in der Türkei. 2001, da lebte er schon 10 Jahre im Rheinland, erhält er die deutsche Staatsbürgerschaft.
Ich besuche ihn in Berlin, wo er jetzt lebt. Im Café der TU-Mensa, wo Studierende an ihren Laptops sitzen oder sich beim Kaffee unterhalten, erzählt mir Doğan, dass eine Studienreise seiner Frau Ayşe 1996 nach Auschwitz ein wichtiger Auslöser für seine Auseinandersetzung mit der deutschen Gewaltgeschichte war.
Und kehrte sie zurück und erzählte tagelang von der Mom-Blumen. Also sie glaubte, dass die Opfer dort Blumen geworden sind. Und für mich war wie ein Warnsignal. Also wie kann das sein? Was hat sie denn dort gesehen, dass ihre eigene Geschichte so klein geworden ist?
Zur Jahrtausendwende wagt Doğan selbst die Reise nach Auschwitz und kehrt retraumatisiert zurück.
Mir half nicht, dass ich kein Deutscher war, dass ich nicht einmal geboren war, als die Nazis einen Teil der Menschheit ausgelöscht hatten. Dort, in Auschwitz-Birkenau, war ich nicht mehr Türke, Linker, Flüchtling oder Folteropfer.
Tatsächlich war große Trauma aktiviert bei mir und dieser Ohnmachtgefühl. Ich war mit meiner eigenen Gewaltgeschichte nie Ohnmachtgefühl erlebt. Aber dort in Auschwitz war ich ohnmächtig. Also ich bin fast tatsächlich geschichtlos geworden. Also unbewusst wollte ich die Dimension der Holocaust nicht glauben. Als ich aber in Birkenau war und dass ich diesen Ort gesehen habe, und da habe ich tatsächlich gespürt die Dimension dieser Gewalt. Und da war auch so eine krankhafte Wirkung bei mir. Also ich wollte nicht, dass dieser Ort existiert. Ich wollte, dass dieser Ort musste wirklich verschwinden aus dieser Welt, weil ich konnte niemals diese Welt annehmen, akzeptieren, wenn dieser Ort immer noch da ist. Und dann diesmal war die Frage für mich, wie gehe ich mit diesen großen Gewalttaten zusammen, die ich beide verbunden fühle. Ja? Ich glaube, ich brauchte selber Hilfe zu verstehen. Oder einen Weg zu suchen, zusammen, weil allein konnte ich nicht. Ich konnte von beiden Genoziden erzählen, aber was bedeutet diese beiden Genozide für die Menschen, die mit den beiden Genoziden zu tun haben?
Der Schriftsteller kann sich nicht mehr nur ins Schreiben flüchten, um, wie er sagt, sich selbst zu helfen.
2002 beginnt er mit deutsch-türkischen Führungen im ehemaligen Gestapo-Gefängnis LD-Haus in Köln. Er spricht mit türkischen Jugendlichen über die Verfolgung der Juden während des Nationalsozialismus. Regelmäßig hält er seitdem Vorträge über Antisemitismus in der Einwanderergesellschaft und berichtet über die in beiden Ländern verschwiegene historische Verbindung zwischen der deutschen und der türkischen Vernichtungspolitik. In Berlin ruft er das Projekt Flucht, Exil, Verfolgung ins Leben.
Zwei Jahre vor seinem Besuch in Auschwitz war Doğan zum ersten Mal nach Berlin gefahren, damals noch für die Recherchen zu seinem Buch über den Völkermord an den Armeniern.
Und später konnte ich mich nicht mehr aus dieser Straße mich befreien. Und seitdem beschäftige ich mich mit dieser Straße und ich habe mehrere Geschichten auf der Straße entdeckt. Ich nenne auch diese Straße die Straße der Erinnerung.
Die Hardenbergstraße. Hier vor dem Haus Nummer 37 erzählt Dohan, erschoss der armenische Student Sogomon Telirian im März 1921 den Anführer der Jungtürken.
Der Innenminister und Großvezier Talat Pascha hatte im April 1915 die Verhaftung armenischer Intellektueller in Istanbul angeordnet und damit den Genozid an der armenischen Bevölkerung eingeleitet. 1918 war er mit deutscher Billigung unter falschem Namen in Berlin untergetaucht.
50 Meter weiter halten wir am ehemaligen Verwaltungsgericht.
Also 1983 hier eine Auslieferungsprozess stattgefunden gegen Kemal Cemal Altun, der als Linksradikale aus der Türkei nach dem Militärputsch geflüchtet war und nach Berlin kam und dann Asylantrag gestellt und war anerkannt, aber kam ein Auslieferungsantrag von der türkischen Seite und deshalb fand dieser Prozess statt. Und aus Angst hat die Kemal Cemal Altun Selbstmord gegangen. Also der Prozess fand in der 6. Etage statt und die Fenster war offen und er hat sich hier aus dem Fenster gestürzt und gestorben und viele Proteste hat damals stattgefunden und es gibt hier auch ein Denkmal, erste Denkmal, also türkisch und deutsch.
In der Nähe seiner Straße der Erinnerung fand Dohan weitere Orte des transnationalen Gedenkens. Fasanenstraße, Ecke Kantstraße.
Hier wohnte die türkisch-jüdische Familie Behar. Eltern und drei Kinder wurden in Auschwitz ermordet. Nur ein Kind überlebte. Die Familie war 1915 aus Istanbul nach Berlin emigriert, aus Furcht vor den Feindseligkeiten des Osmanischen Reiches gegenüber Minderheiten. Griechen, Armeniern und Juden.
Ernst-Reuter-Platz.
Hier erinnert Die Flamme, eine Bronzeskulptur von 1965, an den Sozialdemokraten, Türkei-Emigranten und späteren regierenden Bürgermeister.
Es sind armenisch-deutsch-türkische Beziehungsgeschichten in einer einzigen Straße, die alle mit Flucht, Exil und Verfolgung vor, während und nach der Zeit des Nationalsozialismus zu tun haben. Zusammengetragen hat Dohan sie für Berliner und Besucher, die er dort entlangführt. Ein transnationaler Gedächtnisraum wird Dohans Hauptanliegen.
Es hat sich in den zurückliegenden Jahren gezeigt, dass ein wechselseitiger Lernprozess über die Gewaltgeschichte in verschiedenen Ländern, zum Beispiel Deutschland und der Türkei, in Gang gekommen ist, der zwischen den erlittenen oder verübten Genoziden vergleicht, ohne zu relativieren. Solche Erinnerungsarbeit eröffnet auch einen neuen Zugang zu den aktuellen Gewaltproblemen, zu Antisemitismus und der Frage, warum Mitglieder ethnischer Minderheiten, obwohl Opfer von Rechtsextremismus, dennoch selbst zu Tätern gegen andere Minderheiten werden.
Er gräbt sich in die bislang wenig bekannte und erforschte gemeinsame Geschichte Deutschlands und der Türkei hinein.
Mit Hilfe einiger Historiker findet Dohan Akanlı Belege dafür, dass 600 deutsche Offiziere, auch in leitender Position, während des Ersten Weltkrieges beim osmanischen Militär stationiert waren. Literarisch verarbeitet in den Richtern des jüngsten Gerichts. In seiner Autobiografie schreibt er, sein Einwanderungsland und sein Geburtsland seien seit mehr als zwei Jahrhunderten in einer Art Kumpanei miteinander verbunden gewesen.
Während Generalfeldmarschall Helmut Karl Bernhard von Moltke in den Jahren 1836 bis 1839 für die Modernisierung der osmanischen Armee sorgte, hatte er auch eine bedeutende Rolle bei der Niederschlagung der kurdischen Aufstände gespielt. Während Armenier, Aramäer, Chaldäer und Jesiden niedergemetzelt wurden, hatte Deutschland geschwiegen. Während 1938 in Deutschland Synagogen und jüdische Geschäfte brannten, wurden in Dersim Kurden umgebracht. Verwaiste oder ihren Familien entrissene Kinder, insbesondere Mädchen, wurden hochrangigen Militärs zur Adoption übergeben. Die Vergangenheit beider Länder war voller Traumata.
Doğan wirbt mit seiner empathischen und geduldigen Art in hunderten Veranstaltungen, Workshops und Lesungen für sein Projekt des transnationalen Gedenkens. Als Redner und Diskussionsteilnehmer nimmt er Stellung zu aktuellen Debatten über Flucht, Rassismus und über die Türkei. Stets mit eher leisen Tönen, aufklärend und für Versöhnung werbend. Dieses vielseitige Engagement hindert ihn aber nicht, sich weiter mit seiner individuellen Geschichte zu beschäftigen und darüber zu schreiben. Mehrere Jahre hat er an seinem Roman »Tage ohne Vater« gearbeitet, der 1999 in der Türkei und 2016 in Deutschland erschien.
Sein Held ist der Musiker Mehmet Nazım, der in den 90er Jahren die Türkei verlassen muss und nach Köln flieht. Er erinnert sich an seine Kindheit in einem kleinen türkischen Dorf und an den innig geliebten Vater, ein einsames mathematisches Genie, von dem er sich während der politischen Kämpfe in den 70er Jahren in Unfrieden getrennt hatte. Mehmet ist Doğans alter Ego.
Weil die Beziehung zwischen mir und Vater viel beschäftigt hat, oder mit der Vorstellung, dass ich ihn nie wieder lebendig sehen kann. Vielleicht war Hauptmotiv, wenn so ein Tag kommt, wie gehe ich denn mit dieser Frage um?
Er betrat die erste Telefonzelle, die er sah. Hallo? Mutter, ich bin es, Mehmet. Wie geht es meinem Vater? Dein Vater? Mein Sohn. Der Rest war Schluchzen. Mehmet hatte nicht die Kraft gefunden, seine Mutter zu trösten. Er wartete, bis das Schluchzen abgeklungen war.
Wann?
Gestern. Kurz vor dem Nachmittagsgebet.
Hat er gelitten?
Nein, er hat nicht gelitten.
Was waren seine letzten Worte, Mutter? Ich meine, hat er etwas gesagt? Auch wenn es ohne Sinn war, ein paar Worte.
Er hat etwas gesagt. Er sagte, die rationale Zahl, deren Quadrat 2 ist, ist die Liebe.
Die Hauptmotivation muss sein, dass ich selber die Ängste wie Mehmet Nazım hatte. Nach dem Schreiben dieses Buches, ich habe regelmäßig, fast jede Woche, Wochenende, mir Zeit gelassen und habe ich meinen Vater telefoniert und wir haben lange, lange Telefongespräche geführt. Und ich glaube, wir sind so näher gekommen am Ende. Ich glaube, ohne dieses Buch, vielleicht hatte ich niemals einen Mut entwickelt, in die Türkei zu fahren.
Tage ohne Vater erhielt den Preis der Tageszeitung Hürriyet für die wichtigste Neuerscheinung des Jahres 1999.
2010 setzt sich Doğan gegen die Warnungen seiner Anwälte und der Kinder Can und Ceren ins Flugzeug, um seinen todkranken Vater ein letztes Mal zu besuchen. Und wird am Istanbuler Flughafen sofort festgenommen. Diese dritte Verhaftung trifft ihn tief. Eine Versöhnung mit seinem Geburtsland ist ihm nicht mehr möglich.
Dort war zum Beispiel dieses Gefühl, dass es eigentlich bitter ist, dass ich weiter Türkisch schreibe. Und das, es wäre für mich wirklich große Erleichterung, wenn ich Deutsch einen Roman schreiben konnte. Glaube ich, das wäre wie eine Art Befreiung, aber auch ein Manifest. Ich brauche euch nicht mehr.
Erst nach heftigen Protesten aus Deutschland kommt er frei. Nach 4 Monaten. Seinen Vater hat er nicht mehr gesehen.
Es dauert weitere Monate, bis der Schriftsteller Doğan Akanlı wieder zu seiner Sprache findet. Eine Flucht ins Deutsche wäre einer endlosen und lebenslangen Flucht gleichgekommen.
Und deshalb bin ich irgendwie froh jetzt, dass ich wieder Türkisch schreibe, aber diesmal, dass ich diesen nationalen Leserkreis überwunden habe, also im Kopf wenigstens. Vor meinen Augen ist die Leserschaft ist eine unbekannte Weltgemeinschaft, die egal ist, wo sie leben, ob sie Türkisch können oder nicht. Also für mich ist die Weltleser vor mir. Transnationales Schreiben.
In der 2017 verfassten Autobiografie Verhaftung in Granada schreibt Doğan Akanlı von der zweiten Schuld, die er gegenüber seinen Kindern auf sich geladen habe, als er 2010 trotz großen Risikos in die Türkei flog.
Und er schreibt von seiner ersten Schuld. Eine Schuld, über die Vater und Sohn nicht sprechen konnten. 2017, kurz vor der Verhaftung in Spanien, führt das Kölner Schauspiel das Theaterstück Istanbul von Nuran David Kalis auf. Einer der Laienschauspieler, die diskutieren und dabei ihre eigene Geschichte erzählen, ist Doğan. Sohn Can sitzt im Publikum und erfährt das erste Mal, wie sein Vater gefoltert wurde. Nach der Premiere verlässt Can wortlos die Spielstätte.
Er ist wirklich einfach weggegangen. Und das hat in mir eine Unruhe gelöst. Und dann habe ich aber ermöglicht, auch mir darüber zu reden. Und dann beginnt dort ein tatsächlicher Dialog zwischen mir und meinem Sohn. Und dann hat er auch viel über Reflexion gesprochen und über die Schuldgefühl, dass er Quatsch finde. Also das war eine interessante Diskussion zwischen uns.
Als der Vater in Spanien festsitzt, übernimmt Can dessen Rolle in dem Theaterstück.
Ich glaube nicht, dass ich dieses Schuldgefühl aus mir ausreißen kann. Das Schuldgefühl nach der Geburt meines Sohnes.
Ich finde, es war eine große verantwortungslose Haltung von mir. Und ich kann es mir nicht verzeihen, dass ich nach der Geburt das Land nicht sofort verlassen habe.
Obwohl ich die Gefahr gesehen habe,
dass der Tag kommt, an dem sie uns schnappen. Und ich wusste, dass sie von dem Kind wussten und dass es am Ende so passiert. Und danach bin ich kein Vater geworden für meinen Sohn, der eine gewisse, sozusagen, Vaterautorität haben kann.
Dass er auch meine Rolle übernommen hat im Schauspielhaus, das war eine Erlösung, dass wir sozusagen über alles reden können. Also das ist ein Wunder passiert im Grunde, ja. Ich wusste nicht, dass die Schriftstellerei mein Leben so viel ändern kann. Wie ich rede, wie ich anschaue, wie ich kommuniziere und dann wie ich Politik mache. Alles geändert, sogar wie ich aussehe. Ich habe keine Melancholie mehr, keine einzige. Aber jetzt sehe ich einen fröhlichen Mensch bei mir.
Ich flüchte mich ins Schreiben. Der türkische Schriftsteller Doğan Akanlı. Sie hörten ein Feature von Birgit Morgenrath. Es sprachen Angelika Bartsch, Jörg Hustiak und die Autorin. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Oliver Dannert. Regie Maria Schüller, Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.